An jedem letzten Sonntag im Monat gibt es nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, für sich beten oder sich segnen zu lassen. Das ist auch unverändert so unter diesen etwas schwieriger gewordenen Umständen, dass diese Möglichkeit besteht unter Beachtung der Schutzvorkehrungen, aber dass ich mit jemandem reden kann, mit jemandem beten kann, wenn mich etwas bewegt oder ich einfach mich unter den Segen Gottes stellen lassen möchte. Und wie gut tut das manchmal, sein unruhiges Herz oder unsortierte Gedanken, Fragen, Ängste, Zweifel mit jemandem teilen zu können. Mit jemandem, der mir dann nicht gleich kluge Ratschläge serviert. Ja, habe ich auch schon alles erlebt und musst du so und so machen. Sondern der einfach da ist, zuhört und mit mir und für mich die Hände faltet. Für mich betet und mich auf diese Weise hineinstellt in den Segensstrom, der von Gott in mein Leben fließen kann. Und dass da etwas passiert, das habe ich gestern wieder bestätigt bekommen, als ich mit jemandem im Krankenhaus telefonierte und die Person sagte, ich spüre das, dass da Menschen für mich die Hände falten und ich getragen werde. Das merke ich körperlich, psychisch. Segensworte, die mir jemand im Namen Jesu zusagt, sind mehr als ein menschlich gut gemeintes Kopf hoch, wird schon wieder werden. Hinter dem Zuspruch steht nämlich der lebendige Gott. Und er sagt, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz legen, so dass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Diese Zusage richtete sich ursprünglich an das Volk Israel im Alten Testament. Aber mit dem Hinweis auf den ewigen Bund, der ja in dieser Zusage enthalten ist, deutet Gott damals schon an, dass er bereits viel mehr im Blick hat. Dass seine Perspektive bereits über Israel als Volk hinausgeht, hin zu allen Menschen und das heißt auch zu uns. Durch Jesus ist das dann möglich geworden. Gottes gnädige Zuwendung gilt allen Menschen. Wenn uns also jemand im Namen Jesu, im Auftrag Gottes, Segensworte zusagt, dann sind das nicht nur nette Gedanken, sondern dahinter steht der Wille dessen, der gesagt hat, es soll meine Freude sein, ihnen, meinen Kindern, meinem Volk Gutes zu tun. So ein Segensspruch, so eine Segensbitte finden wir am Ende des Hebräerbriefes in Kapitel 13. Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der Jesus, unseren Herrn, den erhabenen Hirten seiner Schafe, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er bewirke in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem die Ehre sei in alle Ewigkeit. Amen. Das war jetzt noch nicht das Ende der Predigt, also so kurz ist sie dann heute doch nicht. Das steht hier am Ende dieses Abschnitts. Diese Segensbitte beschließt den Hebräerbrief. Nach etlichen, zugegebenermaßen nicht immer leicht zu verstehenden Kapiteln kommt der Schreiber zum Schluss. Und es ist, als ob er im Geist noch einmal auf die Gemeinde sieht, an die er schreibt, die in einer schwierigen Situation ist. Nicht nur, aber auch durch eigenes Versagen. Es gab Probleme. Die Gemeinde war in der Gefahr, den festen Boden des Glaubens, die Verbindung mit Jesus unter den Füßen zu verlieren. Und in der Gemeinde gab es Einzelne, die aus unterschiedlichen Gründen wegdrifteten. Wegdrifteten von der Gemeinde, vom Glauben, von Jesus. Diese Menschen hat der Hebräerbriefschreiber vor Augen, als er seinen Brief hier an dieser Stelle beschließt, die Hände faltet und für sie betet. Der Gott des Friedens, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten heraufgeführt hat, er mache euch tüchtig, dass ihr seinen Willen tut. Der Hebräerbriefschreiber weiß, zu wem er betet. Zu dem Gott nämlich, der schon im Alten Testament gesagt hatte, es soll meine Freude sein, meinem Volk Gutes zu tun, ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz zu legen. Er ist der Gott des Friedens. Mit Frieden ist im biblischen Rahmen viel mehr gemeint als ein bloßer Waffenstillstand. Frieden in der Bibel umschließt umfassendes Wohlergehen, Glück, Versöhnung, aufblühendes Leben. Unsere Sprache hat einen ganz interessanten Ausdruck dafür, wo wir zwar nicht den Ausdruck, das Wort Frieden verwenden, aber wo etwas anklingt von dem, was im biblischen Wort für Frieden mitschwingt. Und das ist der Ausdruck Himmel auf Erden. Wenn wir eine Situation beschreiben wollen, in der wir glücklich waren, in der alles gepasst hat, in der man sich gewünscht hat, so ein Tag, so wunderschön wie heute, wenn der doch nicht vergehen würde, dann sagen wir, das war der Himmel auf Erden. Und all das, was wir dabei empfinden, das schwingt mit in dem biblischen Wort für Frieden. Gott, so sagt es der Hebräerbriefschreiber hier, ist der Gott des Friedens. Das ist hier am Ende des Briefes nicht einfach nur ein pathetischer Ausdruck, der ihm gerade einfällt, mit was für einem volltönenden Begriff schließe ich denn jetzt nochmal meinen Brief mit den Grüßen, sondern er beschreibt mit diesem Wort sehr bewusst Gottes Wesen, Gottes Charakter, sein Herz. Gott möchte, Gott will Frieden zuallererst zwischen sich und uns Menschen und als Folge davon auch zwischen Menschen untereinander. Und Gott wünscht sich nicht einfach nur Frieden, indem er einen Weihnachtswunschzettel schreibt und sagt, ich wünsche mir, dass ihr endlich mal Frieden haltet und dass wir endlich miteinander im Frieden umgehen, indem er darauf wartet, dass wir den ersten Schritt tun, dass wir aus unserer Trennung von ihm herauskommen, dass wir unsere Entfremdung überwinden und uns anstrengen, unser Verhältnis zu ihm wieder in Ordnung zu bringen, sondern Gott kommt in Jesus selbst in unsere Welt. Die Welt, die sich von ihm, dem Schöpfer, losgerissen hat, die eigene Wege gewählt hat. Die Welt managen wir hier nach unserem Gutdünken. Die Gott den Stuhl vor die Tür gesetzt hat damals und gesagt hat, wir wollen keinen Gott, der uns vorschreibt, was wir tun und lassen sollen. Der uns mit seinen Geboten einengen will. Gott kommt in eine Welt, die gegen ihn Sturm läuft. Und Gott kommt anders, als wir das in unserer Welt erleben und wie das üblich geworden ist seit Adam und Eva. Gott kommt in unsere Welt nicht mit Armeen und Bomben, mit Gewehren und Granaten um seine Feinde zu vernichten, wie das seit Kain und Abel Praxis geworden ist. Wir erleben das auf der anderen Seite des Atlantik, gerade über die Nachrichten indirekt mit. Da werden zwar noch keine Bomben geworfen, aber die Leute gehen gegeneinander auf die Straße. Gestern 10.000 in Washington. Und keiner weiß, wie das ausgehen wird. In unserer Welt, auch in unserer Zeit, werden von allen Seiten Bomben geschmissen, um das Paradies herbeizuzwingen. Das, was sich die Bombenwerfer jeweils unter Paradies vorstellen. Ein christliches Paradies, ein muslimisches Paradies, ein kommunistisches Paradies, ein kapitalistisches Paradies oder was für ein Paradies auch immer. Und am Ende, wenn die Kräfte raus sind, ist die Spur von Leid, Blut, Tränen und Hass immer nur noch größer geworden. Und der vermeintliche Himmel auf Erden, den man herbeizwingen wollte, in eine noch weitere Ferne gerückt. Nein, Gott kommt so nicht. Gott kommt und er streckt uns in Jesus seine Hände entgegen, zum Frieden, zur Heilung von zerstörten Beziehungen, zuallererst der Beziehung zwischen ihm und uns. Es gibt übrigens nichts Tragisches in der Geschichte der Kirche als die Tatsache, dass sie sich oft genug mit den Waffen irdischer Macht verbündet oder sie gar selbst benutzt hat im vermeintlichen Feldzug für Gottes Sache. Volkstrauertag erinnert an die Kriege des letzten Jahrhunderts und vor dem Ersten Weltkrieg stand die Kirche an der Seite der Herrschenden und hat die Waffen gesegnet. Sie konnte sie nicht segnen, sie hat gedacht, sie tut es. Und damit hat sie das Wesen ihres Herrn in entsetzlicher Weise verzerrt und in dieser Welt unkenntlich gemacht. Und wie tief diese Entstellung von Gottes Wesen aus dem Blickwinkel von uns Menschen reicht, das ahnen wir vielleicht manchmal, wenn wir in bestimmten Situationen uns fragen, selbst als Christen haben wir doch manchmal Fragen und Zweifel an Gott. Meint er es wirklich gut mit mir? Warum passiert dann dies oder jenes? Kann ich ihm wirklich vertrauen, dass er mich nicht fallen lässt, dass er mir nicht doch in irgendeiner versteckten Ecke seines Herzens übel will, dass er mich doch am Ende büßen lassen will für meine Fehler? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem langjährigen Gemeindemitglied in seinen letzten Tagen vor dem Tod. Und ihn bewegte die bange Frage, wird es vor Gott reichen, was ich getan habe in meinem Leben? Wird es reichen, wie ich mich bemüht habe? Und es war mir wichtig, ihm noch einmal in diese notvolle Situation hinein deutlich zu machen, was wir tun, reicht niemals. Das, was reicht, ist das, was wir in dem Lied vorhin gehört haben. Er, Jesus, hat am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Und wenn ich bei Gott ankomme im Himmel, dann nur deshalb, weil Jesus für mich eintritt. Das reicht im Leben und im Sterben. Der Anfang dieses Segenswortes für eine Gemeinde, die in massiven Problemen steckte, die Gott keineswegs immer Freude gemacht hat, diesen Anfang markiert der Hebräerbriefschreiber mit einem Ausrufungszeichen. Der Gott des Friedens. Gott will Frieden mit euch und für euch. Er ist der Gott des Friedens. Und er lädt euch ein, so die Christen, an die der Hebräerbrief geht damals, und er lädt uns heute ein. Wir reden davon, dass Gott einen ewigen Bund geschlossen hat. Er lädt auch uns ein, komm zu mir mit deiner Not, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deiner Schuld, mit deinen vergeblichen Bemühungen, die Erfüllung für dein Leben irgendwo anders zu finden als bei mir, deinem Schöpfer und Erlöser. Der Gott des Friedens streckt uns seine Hände entgegen und er sagt, für all das, was trennend, zerstörend, wie ein Fluch zwischen dir und mir steht, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Schlag ein. Schlag ein. Jesus hat dafür mit der Hingabe seines Lebens bezahlt. Die Strafe liegt auf ihm, damit du Frieden findest. Durch Jesu Wunden, durch sein Opfer am Kreuz wirst du heil. Schlag in meine Hand ein. Unter wie viel Unheilem, unter wie viel Zerbrochenem unsere Welt ächzt und stöhnt, das servieren uns die Medien täglich im Viertelstundentakt. Und worunter wir in unserem Leben seufzen und leiden, manchmal nur insgeheim, das wissen wir selbst am besten. In einem Gebet heißt es, Herr, in meinem Leben ist so vieles zerbrochen. Es gibt Erinnerungen an meine Kindheit, die mir bis heute schwer zu tragen geben. Du kennst meine Lebensgeschichte. Du weißt, dass sie immer wieder auch eine Geschichte zerbrochener Hoffnungen war. Gott ist der Gott des Friedens. Er will heil machen. Und heil werden fängt da in unserem Leben an, wo wir uns diesem Gott anvertrauen. Diesen Gott, der sich in Jesus mit ausgestreckten Händen zu erkennen gibt. In der versöhnten Beziehung mit ihm und nur in der versöhnten Beziehung mit ihm kann Zerbrochenes in unserem Leben wieder ganz werden. Können wir inneren Frieden finden und können wir dann lernen, Frieden zu schließen mit uns selbst, mit unserer Lebensgeschichte und nicht zuletzt auch Frieden mit anderen. Dieser innere Frieden, ohne den es auch keinen äußeren Frieden gibt, dieser innere Frieden, der von Gott kommt, hat eine tiefere Dimension, als wir uns das menschlich vorstellen können. Es ist ein Frieden, dieser Friede Gottes, der nicht davon abhängt, dass uns die äußeren Umstände zusagen und gefallen. Der Friede Gottes stellt sich nicht ein als Folge von freundlichen äußeren Umständen, sondern der Friede Gottes hat die Kraft, äußere Umstände zu verändern. Der Friede Gottes ist eine verändernde, heilende Kraft, die sich auch da wirksam erweist, wo äußere Lebensumstände uns eigentlich zum Durchdrehen bringen müssten. Eine junge Frau hat diesen Frieden im Verbundensein mit Jesus handfest erfahren in ihrem eigenen Leben. Und weil sie das erfahren hat, war sie trotz äußerem Zerbruch und Ängsten in der Lage, den Segen und die Barmherzigkeit Gottes in eine von Krankheit und Verzweiflung gezeichnete Umgebung hineinzutragen. Die Rede ist von der Amerikanerin Mary Read. Sie lebte von 1854 bis 1943. Diese Frau hinterließ eine nachhaltige Segensspur unter Leprakranken in Indien. Lepra, ziemlich genauso ansteckend wie Corona. Als Missionarin war sie 1885 nach Indien gegangen. Bei ihrer Arbeit in der Mission kam sie in Kontakt mit einer Kolonie von Leprakranken, die damals ja auch ausgestoßen waren aus jeder sozialen Gemeinschaft. Diese Kolonie von Leprakranken lebte im Himalaya-Gebiet und niemand kümmerte sich um sie. Sie waren sich selbst überlassen, um dem Tode entgegenzuvegetieren. Während eines Heimataufenthalts in den USA wurde dann festgestellt bei medizinischen Untersuchungen, dass sie sich selber diese heimtückische Krankheit zugezogen hatte. Mit 37 Jahren stand sie vor der Frage, vor dem Zerbruch ihres Lebens und vor der Frage, soll ich den Rest, der mir noch verbleibt vom Leben, in einem Sanatorium in Amerika verbringen, mich pflegen lassen und gucken, dass ich noch so viel wie möglich rausschlagen kann aus der verbleibenden Zeit, oder soll ich in den Himalaya zurückkehren und dort Leprakranke pflegen? Was hättest du gewählt? Du kommst raus aus dem Gespräch mit dem Arzt, er hat dir die Diagnose gesagt und nun versuchst du das zu verarbeiten. Was hättest du gewählt? Mary Read entschied sich für das Letztere. Und die Anfangszeit zurück wieder im Himalaya erlebte sie als furchtbar. Nichts von, und dann kam der Friede Gottes über mich und da war alles ganz toll und Gott hat das alles bestätigt und es war alles prima, wie ich zurückging und Gott freute sich, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Es war eine furchtbare Zeit. Im Rückblick schrieb, auf diese Zeit schrieb sie, in den ersten Jahren, da wieder zurück, litt ich entsetzlich unter Ängsten. Es war die Angst vor meiner Krankheit. Es war die Angst vor wilden Tieren. Das war damals noch ein größeres Problem als heute. Es war die Angst vor der Einsamkeit. Und eines Nachts hielt ich diese Angstzustände nicht mehr aus. Ich warf mich auf die Knie und ich flehte zu Gott, er möge mich in dieser Nacht von der Angst befreien oder mich den nächsten Morgen nicht mehr erleben lassen. So betete ich bis zum Morgengrauen. Immer heftiger wurden meine inneren Qualen. Und dann, auf einmal, wusste ich, dass Jesus selber neben mir stand. Seine Hand berührte mich. Und in dem Moment war die Angst komplett verschwunden. Ich konnte in der Situation nicht anders. Ich musste loben und danken. In dieser schwierigen Situation. Jesus hatte ihre Angst durchbrochen. Jesus hatte ihr seinen Frieden zugesprochen, der unser menschliches Begreifen weit übersteigt. Und zur Erinnerung an diese Nacht nahm Mary Read einen Pinsel und sie schrieb mit Farbe an die Wand in ihrer Hütte, um es nicht zu vergessen, Jesus wurde Sieger. Jesus wurde Sieger. Die Nachfolgeeinrichtung dieses Krankenhauses für Leprakranke, das sie ins Leben gerufen hat, die sind heute noch in Indien aktiv. Die Segensspur zieht sich über mehr als ein Jahrhundert mittlerweile in Indien hin. Der Gott des Friedens hatte ihr Herz berührt. Und obwohl die äußeren Umstände um sie herum sich in jener und nach jener Nacht nicht auf einmal änderten, war für Mary Read alles anders geworden. Und ganz nebenbei, als Nebenwirkung, wir kennen das ja von Medikamenten, die meistens unerwünschte Nebenwirkung haben, als Nebenwirkung von Gottes Frieden geschah in ihrem Leben ein weiteres Wunder, um das sie gar nicht gebetet hatte. Lepra war damals zu der Zeit eigentlich ein Todesurteil. Es gab keine Medikamente, keine Behandlungsmöglichkeiten in jener Zeit, wo sie im Himalaya war. Lepra war ein Todesurteil und trotzdem konnte sie ihre segensreiche Arbeit fast 50 Jahre lang weiter tun, bis sie weit über 80 war. So alt wurde kein Leprakranker, niemals. Mit 37 hatte sie vor dieser Frage gestanden, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Bis sie über 80 war, war sie in diesem Dienst tätig. Die Krankheit war interessanterweise völlig zum Stillstand gekommen. Ein Nebenprodukt, eine Nebenwirkung des Friedens Gottes. Gott ist der Gott des Friedens. Er will heil machen. Er will die äußeren Umstände in unserem Leben ändern. Aber er will zuallererst in unserem Herzen etwas bewirken. Und heil werden fängt nicht da an, wo sich erst die äußeren Umstände verändern, sondern heil werden fängt da an, wo wir uns diesem Gott anvertrauen. Es ist ein Geschenk, mit ihm in Verbindung sein zu dürfen. Es ist ein Geschenk, in eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hineinwachsen zu können. Der Hebräerbriefschreiber befiehlt diese Gemeinde dem Gott des Friedens an. Der Gott des Friedens lädt auch uns ein. Leg dein Leben und das, was dich bewegt, in meine Hände. Amen. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Dieses Lied drückt es eigentlich aus. Das, was wir brauchen, ist der Frieden Jesu in unserem Herzen. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Wir machen während des Liedes die Fenster auch mal auf, dass ein bisschen die Luft durchgeht und frische Luft wieder reinkommt. Gott mit euch noch einen gesegneten weiteren Gottesdienst.